Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst den kurzen Abschnitt lesen, der heute über der Predigt stehen wird. Und zwar ist es im Lukas-Evangelium Kapitel 9, und zwar ab Vers 23 bis Vers 26. Es geht, wie die Überschrift unschwer verrät, über die Nachfolge. Wir lesen dort im Wort Gottes. Der, der spricht, ist Jesus selbst. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, heute möchte ich in der Predigt vor allem die Gliederung und das, was wir besprechen wollen, am Vers 23 ausrichten. Ich bin dabei auf 5 Punkte gekommen. Man muss das nicht unbedingt als Gliederung angeben. Mir hat es geholfen, um meine Predigt so zu ordnen. Wir haben einmal zu Beginn das Thema des Verleugnens, dann das Thema des Kreuzes, die Frage der Nachfolge an sich. 4. Punkt, ganz wichtig, die Frage nach der Seele, nach unserer Seele. Und 5. den Gnadenzuspruch. Aber lasst uns kurz zu Beginn verstehen, in welcher Zeit wir eigentlich angekommen sind. Ich habe uns ja in diese Bibelstelle geführt und ich denke, es ist sinnvoll, dass wir uns einmal vergegenwärtigen, wo und wann und wie Jesus diese Stelle gesagt hat. Im Grunde steigen wir jetzt in dieser Predigt in den Dienst, ziemlich am Anfang des Dienstes von Jesus ein. Und es gab in dieser Zeit also vorangegangene Ereignisse, die einige Knaller waren, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Es gab vorher 2 große Speisungen, die sogenannte Speisung der 5000 und der 4000, wobei man eigentlich besser sagen müsste, es waren mindestens 5000 und mindestens 4000 Menschen. Also zunächst hatte Jesus einmal die 5000 Menschen, mindestens 5000 Menschen mit ganz wenig Essen satt gemacht. Und dann hatte er noch einmal am See Genezareth eine große Gruppe von Menschen mit Brot gespeist und es waren mindestens 4000 dort. Danach hat er dann auf der anderen Seite des Sees sich immer so um den See Genezareth bewegt, sich mit den Pharisäern angelegt, die Zeichen von ihm gefordert hatten. Und dann setzte er nach Bethsaida über in den Norden des See Genezareths, um dann nach Caesarea Philippi zu gehen, noch etwas weiter in den Norden. Also wenn wir uns so Israel vorstellen, jeder hat ja so eine grobe Vorstellung, See Genezareth, und wir bewegen uns ein ganz kleines Stück nördlich davon. Und diese großen Ereignisse und das, was daraus resultierte und das, was Jesus daran anknüpfte, bringt uns eine ganze Menge Grundlegendes. Ich habe früher eigentlich diese Speisung immer in der Bedeutung, auch in der theologischen Bedeutung, unterschätzt. Mir ist eigentlich erst im Laufe der Zeit aufgefallen, wie stark sie und wie viel Grundlegendes doch damit klargemacht wurde. Vor allem die Frage nach dem weltlichen Herrscher, nach den weltlichen Lösungen, nach der Lösung für den Magen oder der geistlichen Lösung, nach dem verheißenen Messias, der ein Reich aufrichten wird, das eben nicht von dieser Welt ist. Alle schrien irgendwie nach dem weltlichen König, nach dem den Bauch zu füllen. Und Jesus präsentierte uns etwas ganz anderes und diese Speisungen machten das eben deutlich. Sie zeigten uns den König, aber eben nicht als weltlichen König, sondern als geistlichen König. Wer jetzt vielleicht in seiner Bibel über das, über was ich gerade geredet habe, im Lukas-Evangelium zurückgeblättert hat, der ist vielleicht ganz enttäuscht, dass all das, was ich gerade hier erwähnt habe, so gar nicht im Lukas-Evangelium zu finden ist. Das letzte Ereignis, von dem uns Lukas selbst berichtet, das ist diese Speisung der 5000. Danach die Bewegung, die Speisung der 4000 kommt nicht vor. Das Gespräch mit den Pharisäern auch nicht. Das Übersetzen nach Bethsaida erwähnt Lukas auch nicht. Aber wir wissen dennoch, dass es passiert ist. Woher? Nämlich aus den anderen Evangelien. Markus und Matthäus etwa haben darüber etwas geschrieben, etwas genauer geschrieben. Und Lukas hat diesen Teil der Begebenheiten einfach schlichtweg weggelassen. Also das Letzte, was wir hier lesen im Kapitel zuvor, ist das Ereignis der Speisung von den mindestens 5000 Menschen. Und dann direkt danach macht Lukas einen Sprung und knüpft an diese Speisung dieses große Bekenntnis von Petrus an. Petrus, der gefragt wird, was er von Jesus hält, oder die Jünger, die gefragt werden, was sie von Jesus halten. Und damit wir dann auch in den Text besser reinkommen, denken wir daran, das war eher ein Gespräch im inneren Zirkel, der 12. Jesus fragt, was denken die anderen über mich und was denkt ihr über mich, antwortet Petrus darauf und bekennt Jesus als den Christus, als den gesandten Messias. Jesus hatte Petrus eine einfache Frage und durch diese einfache Frage ihn zu diesem Bekenntnis geführt. Das Bekenntnis von Petrus ist dennoch in seiner Klarheit und Wahrheit sehr beeindruckend. Wenn man es liest, auch im Umfeld von Beschreibungen von Ereignissen, dann haut es einen doch schier um. Eine einfache Frage, eine klare Antwort und ein deutliches Zeugnis für Jesus. Und nachdem Jesus dann die Jünger zum Schweigen über dieses Thema anhielt und ihnen dann noch seinen Tod und seine Auferstehung ankündigt, zum ersten Mal im Übrigen, redet er sofort von der Nachfolge. Man könnte hier fast kritisieren und sagen, warum denn gerade dieses Thema? Gibt es nicht erstmal viel Wichtigeres zu klären? Wie ist es denn mit seinem Tod? Wie ist das mit dem verheißenen Messias? Kann ich das bitte nochmal näher erklärt haben? Es wäre doch gut, wenn wir dieses Thema erst einmal abhandeln. Oder wie ist das mit den Zeichen? Kann uns Jesus dort nicht mehr dazu sagen? Auch über das Reich Gottes könnten wir meinetwegen noch einiges erfahren. Aber dennoch scheint es Jesus hier sehr wichtig zu sein, jetzt sofort über die Nachfolge zu reden. Nach diesem Bekenntnis, nach der Ankündigung seines Todes und seiner Auferstehung, redet er sofort über Nachfolge. Ja, mehr noch, er tut noch etwas. Er erweitert absichtlich den Kreis der Zuhörer. Und das sollten wir nicht überlesen. Er redet also zu einem weiteren Kreis darüber, was es mit der Nachfolge auf sich hat. Es scheint ihm also sehr wichtig gewesen zu sein, dass er eben nicht mehr nur zu den Jüngern, sondern zu allen Menschen, die um ihn herum waren, redet. In den Evangelien wird es immer ein bisschen unterschiedlich beschrieben. Im Markus-Evangelium heißt es ziemlich deutlich, ja, er rief das ganze Volk samt seinen Jüngern zu sich. Also wo nochmal klar wird, dass da die Jünger eine Gruppe waren und das Volk wird nochmal mit hinzugerufen und sprach zu ihnen und dann redet er über die Nachfolge. Also wir können davon ausgehen, dass das Thema der Nachfolge Jesus sehr wichtig war und ein sehr großes Gewicht hatte und auch absichtlich der Kreis der Zuhörer groß war. Und denken wir daran, für Lukas wird es sicher auch nicht so schwierig gewesen sein, vielleicht sogar sehr leicht gewesen sein, diesen Sachverhalt zu recherchieren. Lukas war ja derjenige, der die Dinge, die er beschrieben hatte, zuvor recherchieren musste. Denn er war bei den meisten ja selbst nicht dabei, sondern musste sich dritter Quellen bedienen. So beschreibt er es auch selbst, dass er sozusagen durch das Land zog und die Zeugnisse einsammelte, die sich dann ja mit dem deckten, was auch die berichteten, die selbst dabei waren. Ich habe manchmal so gedacht, den Kindern erklärt man das immer so ganz leicht, aber eigentlich ist er so unser Kriminalkommissar, der durch das Land zieht und alles erforscht. Und manchmal kommt er dann natürlich auch auf Dinge, die vielleicht schwer zu entdecken sind. Aber ich glaube, diese Begebenheit, wenn sie gerade für so viele genannt wurde, war bestimmt leicht zusammenzufinden. Kommen wir also nach dieser Einleitung zum ersten Punkt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, nämlich die Aussage, die Frage der Nachfolge. Jesus leitet diese Worte ein mit den Worten, wer mir nachfolgen will, wer mir nachkommen will. Und dann brechen wir einfach diesen Satz an dieser Stelle einmal ab. Jesus gebraucht diese Worte, denke ich mal, sehr gewählt. Denn er weiß, dass die Nachfolge des Christen auch ein gutes Maß an Einsatzbereitschaft erfordert. Was er hier nicht möchte, und das sollten wir auch nicht reinlesen, ist sowas wie Wahlmöglichkeiten oder Optionen hier aufzudeuten. Also es geht nicht darum, dass die einen Jünger jetzt Jesus nachfolgen wollen und die anderen nicht. Das ist nicht das Thema, das ist hier auch nicht die Sprache und das sollten wir diesem Text auch gar nicht antun. Sondern er redet darüber, was man denn tun soll, wenn man es richtig tun soll. Also wer mir nachfolgen will, meint, wer mir richtig nachfolgen will. Wer in der Nachfolge es so machen will, wie Gott es ordnet. Also das, was hier mit dem Wollen angesprochen wird, ist eher der logische Schluss, der auf das Bekenntnis und auf das Erkennen von Christus folgt. Wer mir nachfolgen will, der tue dies und das. Er redet über Jüngerschaft in dem Sinn, dass er einen ganz normalen, natürlichen Zugang dabei hat. Vielleicht werden trotzdem die anderen, oder wenn man das liest, man das vielleicht so ein bisschen interpretieren wie einen Arbeitsauftrag oder wie ein Befehl, der jetzt kommt. Wer mir nachfolgen will, der tue bitte dies und das und das und das. Und wer es nicht getan hat, der ist eben kein richtiger Jünger. In diesem Kontext steht der Text aber einfach nicht, sondern es handelt sich eher um einen Gnadenzuspruch, um eine Aussage über die Nachfolge der Jünger, die nicht mehr aus eigener Kraft, sondern aus Gnade leben. Das müsst ihr vielleicht jetzt an dieser Stelle noch gar nicht vollkommen verstehen, denn ich möchte am Ende der Predigt im letzten Punkt noch einmal darauf eingehen, dann sollte es hoffentlich klar sein, was ich damit meine, dass sich eigentlich in dieser Aussage um einen Gnadenzuspruch handelt. Jesus fordert auf jeden Fall erst einmal jeden Jünger auf, und denken wir an den weiten Kreis, sich selbst zu verleugnen. Das ist der erste Punkt. Sich selbst zu verleugnen, dann ein persönliches Kreuz auf sich zu nehmen, immer wieder, täglich, und Jesus in allem nachzufolgen. Diese Frage des neuen Lebens im Vergleich zu dem alten Leben hat Paulus auch im Galaterbrief recht übersichtlich abgehandelt, nicht ganz einfach in der Sprache, wenn man diese Passage aus Kapitel 2 gelesen, in der er in Vers 20 ganz deutlich sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, also bedeutet das, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist natürlich nicht tot, er lebt weiter, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich durch Glauben. Ja, durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der alte Mensch ist also untergegangen, er lebt nicht mehr. Paulus hat in seinem speziellen Fall den Pharisäer, den gut ausgebildeten jüdischen Pharisäer, untergehen lassen. Dieser Saulus, das ist der Verleugnete. Das ist der, der mit Christus gekreuzigt und gestorben ist. Und darüber hinaus lebt dieser Saulus weiter, er gibt sich einen anderen Namen, heißt jetzt Paulus, aber er verleugnet diesen alten Saulus. Damit hat sich Paulus natürlich in seinen Briefen öfter beschäftigt. Es hat ihn tief bewegt und es ist nahezu überall zu finden, wie er genau weiß, dass er sein altes Leben und den alten Saulus ständig im Blick haben muss. All das, was diesen alten Saulus ausgemacht hatte, die teure Ausbildung, das enthaltsame Leben, die Anerkennung bei den Leuten, die Organisation seines Lebens, soziale Sicherheit, Zugang zum Tempel, Anerkennung bei den hohen Priestern, all das erachtete Paulus irgendwann einmal für Dreck. Philipper 3 drückt das genau so aus. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf das ich Christum gewinne. Er sagt es uns sehr schön, da gibt es tatsächlich etwas zu gewinnen, aber da gibt es auch das Verleugnen, das Beschäftigen mit dem alten Saulus. Also zunächst einmal, liebe Gemeinde, soll jeder, der Christus als Heiland bekennt, so wie es Paulus getan hat, sich selbst verleugnen. Das Risiko, das falsch zu verstehen, ist natürlich riesengroß. Auch in solche Verse kann man reinlegen, was man will. Aber wir haben ja an Paulus gesehen, was das eigentlich bedeutet. Es geht um eine theologische Bedeutung des Verleugnens des alten Lebens. Das ist eine ziemlich klare Aussage und es ist ein ziemlich konkreter Auftrag. Aber vielleicht sollten wir noch einmal reinschauen, was eigentlich hier ganz konkret damit gemeint ist. Wie das für uns vielleicht auch aussehen könnte. Zunächst einmal ist mit dem sich selbst, in sich selbst verleugnen, ja das gemeint, was unser Wesen bisher ausgemacht hat. Und wenn ich bisher sage, habe ich die Perspektive des jung bekehrten Menschen oder des Menschen, der zum Glauben kommt und zurückblickt auf das, was vor ihm war. Der alte Adam. Wir können ihn so beschreiben, ich werde auch das ein oder andere Mal in der Predigt so benutzen. Der sündige Adam, der wir sind, unser Heidenleben, unser Leben ohne Christus, auf das blicken wir. Aber daraus bildet sich natürlich Charakter, Macken, Eigenschaften, Reflexe, Reaktionen, Dinge, in denen wir leben. Auf die müssen wir schauen und sich selbst verleugnen heißt dann, dass wir daraus resultierend auch darauf blicken müssen, das ein oder andere Mal. Jeder Christ steht ja in der Gefahr, weil er sehr gut darin geübt ist, in seinem Glaubensleben, wieder zurückzurennen und sein Heidenleben zu leben. Jeder Christ steht auch in der Gefahr, sein Leben, das er aus Gnade empfangen hat, wie ein Leben aus Werken anzusehen und weiter mit Werken die Gültigkeit seiner Bekehrung beweisen zu wollen. Der Punkt ist gar nicht so dumm. Viele Christen verfallen sofort in die Haltung und denken jetzt etwas tun zu müssen. Sozusagen diesen alten Adam zu kultivieren. Und was man auch realistisch sehen muss, wenn man wirklich darauf schaut, wie man Anfang im Glauben steht, als junger Christ ist man ja am Anfang unsicher. Wogegen man aber als Heide, als Ungläubiger vorher ziemlich geübt ist, da prallen ja auch zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen zusammen. Also die Gefahr, in die alten Machenschaften zurückzufallen, ist riesengroß. Dazu kommen noch ein paar Punkte. Satan hasst es, wenn jemand zum Glauben kommt und Gott nachfolgt. So dass er gleich einmal eine Distanz zwischen den neugeborenen Menschen und Gott legen will. Und wisst ihr, was die größte Distanz ist zwischen den Menschen und Gott? Das ist das alte Leben. Das ist das tote Leben. Das ist das Leben, das nicht lebenswert ist. Es ist deshalb tot, weil es eben diese unendliche, unüberbrückbare Distanz hat. So kann es auch nur Satans Ziel sein, diese Distanz wiederherzustellen zwischen dem Glaubenden und Gott. Am besten dadurch, dass der alte Adam wieder kultiviert wird. Aber man kann den alten Adam nicht kultivieren und auch nicht retten. Es gibt keine Möglichkeit. Er muss sterben. Es muss ein neuer Adam, ein neuer Christus im Leben sein. Und dann gibt es noch eine Gefahr, in der man natürlich steht, und das ist die Gefahr der Kompromisse. Was auch sehr naheliegend ist, weil man ja doch sehr geübt ist in vielen Verhaltensweisen, dass man versucht, irgendwo die Wahrheit in der Mitte zu finden. Ein wenig von dem, was man vorher hatte, und ein wenig von dem, was man da neu entdeckt. Dann nehmen wir das Beste aus dem Christentum und vermischen es mit dem Besten aus dem alten Leben. Und was rauskommt, ist pures Gift. Es gibt keine Möglichkeit, das alte Leben und das neue Leben zu vermischen. An dieser Stelle ist die Bibel sehr klar. Das alte Leben ist kein Leben. Es ist tot, es ist vergangen. Es ist nicht wert, darauf zu achten. Wie haben wir es von Paulus gehört? Es ist Dreck für ihn. Und Dreck ist eine freundliche Übersetzung für dieses Wort. Heute würde man da viel kräftigere Kraftausdrücke für verwenden. Und dennoch scheint diese Selbstverleugnung ja für viele doch sehr schwierig zu sein. Denn sie ist uns im Grunde ja zunächst einmal völlig unnatürlich und unsympathisch. Wir sind als Menschen ja nicht dazu geneigt, uns selbst zu verleugnen. Eher das Gegenteil. Die Frage ist natürlich, warum sind wir geneigt, Selbstverleugnung für so schwierig zu empfinden? Und ich habe hierzu in einem Kommentar einen sehr, sehr guten Hinweis gelesen, sehr praktisch. Denn dieser Kommentator hat dieses ganze Problem, diese ganze Frage auf einen Punkt reduziert. Er sagt, frage dich selbst eine Frage. Und das ist die Frage, wie siehst du auf deinen alten Menschen? Ist das Ergebnis von dem, was du siehst, Bestürzung, Entsetzen? Ein ziemlich hartes Wort dafür gebraucht. Bestürzung finde ich auch ein sehr schönes Wort darüber, ja. Man schaut auf sich selbst, entdeckt irgendetwas und ist so völlig ergriffen und verliert den Halt wie bei einem Sturz in dem, was man gerade tut. Weil es einen so richtig rausreißt aus den festen Ankern. Oder ist es so, dass man doch noch das ein oder andere Gute in seinem alten Leben entdeckt? Wenn wir so auf unser altes Leben schauen, wie schwer wird es dann sein, diese Elemente herzugeben? Unser Verhalten und unsere Beurteilung, wie schwer Selbstverleugnung ist, hat letzten Endes damit zu tun, wie klar wir in unserem Blick auf unseren alten Adam sind. Je deutlicher uns Bestürzung ergreift, wir entsetzt werden über das, was wir dort sehen, desto einfacher wird uns Verleugnung. Denn das verleugnen wir viel lieber, was uns nicht sympathisch erscheint. Lieben wir aber dieses alte Leben, wie schwer wird es sein, uns selbst zu verleugnen. Also es ist klar, dass die Beurteilung des alten Adams so eine Art Indikator ist, so eine Ampel, Tachometer oder was auch immer, wie schwer es uns fällt, von den alten Schuhen abzulassen. Je schwerer es fällt, wir können es auch andersrum ausdrücken, desto mehr haben wir diesen alten Adam noch liebt. Dazu kommt noch, und das ist auch noch sehr wichtig, dass wir im Leben als Christ, und wer vielleicht jetzt gedacht hat, das ist eine gute Frage für Frischbekehrte. Ich bin aber schon 10, 20, 50 Jahre im Glauben. Nein, wir als Christen haben in unserem Leben immer wieder die Verführung und auch das Interesse aus uns heraus, diesen alten Adam neu aufzubauen. Uns einen neuen alten Adam zu schaffen. Jeder Christ, der wird im Laufe seines Lebens genau das machen. Er wird sich auch dieses Feld mit sich selbst schaffen. Er wird auf sich selbst schauen. Er wird Dinge finden in seinem Leben, in die er sich verliebt, die er mag, die er gut findet, auf die er zurückblickt und sich selbst lobt und eben nicht Gott. Im Laufe des Lebens als Christ hat auch der Teufel darüber hinaus noch riesengroßes Interesse daran, dass wir uns einen neuen Adam aufbauen. Immerhin ist es dieser neue Adam, der uns eben diese große Kluft zu Gott wieder aufbaut. Und glaubt mir, jeder von uns tut es. Jeder hat seinen Adam im Garten. Jeder bastelt an diesem alten Menschen und kultiviert ihn wie eine Orchidee, die behutsam fein gepflegt werden muss mit genau bemessener Wassermenge. So pflegen wir unseren Adam. Nehmen wir wieder mal Paulus als Beispiel. Man könnte sich ja denken, Mensch, der hat zumindest eins kapiert, der Saulus war es nicht, als Pharisäer, da war was nicht in Ordnung. Das hat er verstanden und dann war sein Leben aber richtig gut. Nein, Leute, das war es nicht. Auch Paulus hatte seinen Adam im Garten. Auch Paulus hat sein Leben gelebt und ist immer wieder in diese alte Haltung zurückverfallen. Bis hin, dass er sagen muss, das, was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. So schlimm bin ich. Es durchdringt mich. Und ich füge meinem Gehirn, damit ich das verstehe, manchmal noch hinzu, was ich nachher hasse, das übe ich aus. Denn oft ist es so, dass wenn ich etwas tue, was wirklich nicht gut ist für Gott, ich im Moment eben noch nicht beginne zu hassen, was ich da tue. Aber nachher. Steht natürlich nicht in dieser Bibelstelle, aber zum Verständnis hilft es mir sehr viel, denn ich mache ja nicht viele Dinge, die ich hasse. Das ist nicht so zu erkennen, aber im Nachhinein ist mir schon klar, was da passiert ist. Man muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist für mich die Sünde auch wie der leckere Köder für den Fisch oder Käse für die Maus oder was auch immer. Es zieht mich an, es lockt mich aus meinem Versteck. Und erst nachher, im Nachhinein merke ich tatsächlich, was da mit mir passiert ist. An der Stelle haben wir natürlich auch wieder die Gefahr, auf der falschen Seite vom Pferd herunterzufallen. Wir könnten jetzt sagen, ja, das habe ich verstanden. Das ist okay, aber wenn es schon Paulus nicht gepackt hat, dann sind wir ja ganz bestimmt ohne Chance. Ja? Das wird auch gerne gemacht. Zu sagen, ja, die anderen packen es ja auch nicht. Alle Christen sind Sünder, also ist meine Sünde ja auch okay. Gehört halt dazu. Muss man mit leben als Christ. Ist halt so. Ja? Aber da müssen wir scharf auf Jesus hören. Denn wenn du Jesus nachfolgen willst, dann muss die Liebe zum alten Menschen raus. Du darfst keine Ausrede zulassen. Und auch keine schlechten Vorbilder. Du darfst keine schlechten Vorbilder benutzen, um dir eine Theologie daran aufzubauen. Du darfst sie auch nicht als Ausrede zulassen. Jetzt Christen können nicht sagen, mein Nachbar war noch schlimmer, die ist getan. Selbst die Ältesten in unserer Gemeinde waren ja auch nicht sündlos. Und der große Paulus schon gar nicht. Nein, Ausreden dienen letzten Endes ja dazu, im Nachhinein etwas schön zu reden, was vor Gott eben nicht in Ordnung ist. Das ist nicht das Prinzip der Nachfolge. Verleugnen heißt eben nun einmal verleugnen. Und selbst wenn kein Mensch je auf der Welt sich erfolgreich verleugnet hat, dann bleibt der Auftrag für dich und mich bestehen, heute und hier und jetzt. Kommen wir zum zweiten Punkt. In unserem Vers heißt es hier, dass jeder Jünger ein Kreuz auf sich nehmen soll. Auch wieder so ein Begriff, den man oft hört oder in den manchmal auch gerne was reininterpretiert wird. Sicher könnte man Bücher füllen mit dem, was über diese Verse gesagt wird und auch hineingesagt wird. Eigentlich ist aber etwas ganz Einfaches mit diesen Worten gemeint. Ein Kreuz auf sich nehmen war kein unüblicher Begriff. Es war ein in der damaligen Zeit guter und bekannter Begriff für jemanden, der verurteilt wurde und dann eben, wenn er zum Kreuzestod verurteilt wurde, sein Kreuz bis zum Hinrichtungsort selbst tragen musste. Wir kennen das von Jesus. Aber es ist eben wirklich in diesem Sinn und in diesem Bild gesprochen. Wir sind immerhin hier vor der Kreuzigung. Einer, der zum Kreuzestod verurteilt wird, der trägt sein Kreuz auf dem Rücken selbst. Und drehen wir das einfach mal an dieser Stelle ein wenig um und schauen mal darauf, was damit eigentlich gemeint ist. Erstens mal ist eine Sache ganz klar. Wenn jemand sein Kreuz bis zu seiner Kreuzigung trägt, dann ist eines ganz klar, nämlich der Weg ist vorherbestimmt und sein Ziel auch. Natürlich ist Kreuzestod kein interessantes Ziel, aber aus diesem Bild heraus interpretiert auf unsere Stelle, gibt es ein gutes, ein positives, ein schönes Ziel. Nämlich die Gemeinschaft mit Christus und den Himmel. Das ist der Weg, auf dem wir unser Kreuz tragen. Das ist der vorherbestimmte Weg für das Kreuztragen. Und denken wir weiter an dieses Bild. Auf unserem Weg dorthin muss dann jeder sein eigenes Kreuz tragen, täglich. Christen sollen es nicht auf andere Schultern legen. Sie sollen es auch nicht schlecht machen und in Jammern verfallen. Und sie sollen es auch nicht bekämpfen, sondern auf sich nehmen und tragen. Wir sind nicht aufgefordert, unser Kreuz zu beurteilen, sondern es zu tragen. Mir sei vielleicht auch eine Frage gestattet, ist es Last oder Lust, ein Kreuz zu tragen? Vielleicht der ein oder andere denken, es ist provokativ gefragt, aber ich meine es wirklich sehr ernst. Und meine Antwort darauf ist eins, seid sicher. Es gibt noch ein viel, viel, viel schwereres Kreuz. Das Kreuz des Ungläubigen, das ist viel schwerer zu tragen. Denn das endet nicht im Himmel, das endet im Tod. Auch wenn es manchmal anders scheint, auch wenn unser Leben anders scheint, das ist das schwere Kreuz, vor dem man Angst haben muss. Das Kreuz des Christen, vor dem braucht man keine Bedenken haben. Sollte eigentlich jeden motivieren, sein Kreuz locker zu nehmen. Und mit der Motivation ist es ja immer so eine Sache. Aber es sollte jedem bei seiner Bekehrung klar geworden sein, dein altes Leben ist so verdammungswürdig und so schwer, dass du unbedingt Rettung brauchst und dass dieses Kreuz die wahre Last des Lebens ist. Dieses Kreuz hat dir Christus abgenommen. Das, das du trägst, ist seins, das er dir liebevoll auferlegt. Und er gibt dir ein Joch dazu. Und das Joch im Bild ist ein Arbeitsgerät, um die Arbeit zu erleichtern. Tiere, die ein Joch tragen durften, brauchten weniger Kraft, wenn sie keins getragen haben. Und das haben wir dazu bekommen. Kein Kreuz kann schwerer sein als das Kreuz des Heidenlebens. Und kein Kreuz des Christen ist ein Kreuz, das nicht Christus mitträgt. Der ist uns sogar auferlegt. Liebevoll auferlegt. Und damit wird das Kreuz für den Christen immer auch tragbar sein. Immer auch nur so schwer sein, dass er es gut tragen kann. Mit dem Blick darauf, dass er einst im Himmel aufhören wird, sein Kreuz zu tragen. Kommen wir auf den dritten Punkt. Auf diese Kernaussage hier in dem Vers 23 und folge mir nach. Es ist die zentrale Forderung, die eigentlich hier Jesus aufstellt. Folge mir nach. Jesus hat diese Worte so ab und an gebraucht, um Menschen in die Nachfolge zu rufen. Er hat in der Regel keine komplizierten Vorträge gehalten, um Menschen in seine Jüngerschaft zu berufen. Wenn wir den Zöllner Levi nehmen, dem er einfach rief, können wir in Lukas 5 nachlesen, den wir auch als Matthäus kennen, sagt ihm, folge mir nach, und der Zöllner folgte ihm nach. Philippus folgte ihm nach. Er rief ihn einfach, er sah ihn, rief ihn, folge mir nach, und Philippus folgte ihm nach. Aber es gab auch andere Beispiele. Dem reichen Jüngling zum Beispiel forderte Jesus auf, ihm nachzufolgen, aber er folgte ihm nicht nach. Nicht jeder, der diese Worte hörte, war sofort und automatisch ein Nachfolger Christi. Aber diese Aufforderung, ihm nachzufolgen, drückt im Kern alles aus, was wir auch über unsere Nachfolge wissen müssen. Jesus geht voran, wir folgen nach. Wir hängen an ihm, sind aber im Gefolge. Ich glaube, wenn ich das einmal so generalisieren darf, dass die meisten Christenleben andersherum gelebt werden. Wisst ihr, was ich damit meine? Diese ganz einfache Wahrheit, Christus geht voran und der Christ geht hinten nach, wird dann andersrum gelebt, wenn der Christ vorne wegrennt und dann Jesus quasi hinter sich her betet. Das ist so eine Beobachtung. Zu sagen, wie oft ist es so, dass wir wild drauf losleben, egal was passiert. Und dann, wenn was schief geht, beten wir uns Jesus hinterher. Ja, wir haben eigentlich schon alle Tatsachen geschaffen. Wir sind eigentlich schon vorweggerannt. Aber jetzt wissen wir, da fehlt noch was. Gott muss mit ins Boot. Und dann wird mit Inbrunst gebetet, weil man merkt, dass man sich verrannt hat. Im Neuen Testament wird diese Frage, auch diese Frage der Nachfolge, ziemlich kompromisslos behandelt. Es gibt einige drastische Beispiele, wenn wir diese Passagen lesen, wie man Christus nachfolgen soll, die schon kräftige Worte auch haben. Aber eines können wir ja immer im Blick haben, und Jesus benutzt es auch einmal so, wenn wir im Reich Gottes arbeiten wollen und zurückblicken, dann verändert sich die Furche unseres Lebens. Ein Bauer, der ein Feld bearbeitet und einen Pflug in eine Richtung zieht, wer weiß ganz genau, der Pflug geht dahin, wo er hinguckt. Guckt er nach hinten oder auf die Seite, dann fährt er Schlangenlinien. Guckt er gar ganz zurück, dann fährt er ganz zurück. Wenn wir dieses Bild vor Augen haben für das Reich Gottes und die Arbeit im Reich Gottes, dann haben wir doch diesen Adam auch irgendwie wieder ganz nah vor Augen. Wenn wir den vor uns stellen, angucken und ihm nachfolgen und uns auf ihn ausrichten, dann sind wir für das Reich Gottes nicht geeignet. Dann sind wir keine guten Landwirte, die ihr Feld bestellen, sondern dann fahren wir zickzack durch die Gegend oder laufen vielleicht sogar in die andere Richtung, um unseren Adam zu suchen. Ich habe noch ein sehr schönes Zitat gefunden in der Institutio. Mit der Frage, wie sich das verhält mit diesem Beurteilen der alten Dinge, die wir in unserem Leben haben und wenn wir zurückblicken. Und er bringt hier, oder in dem Zitat bringt er es nicht, sondern ich bringe hier damit einen neuen Gedanken rein. Ich habe das, weiß nicht, wenn ihr es aufschreibt, steht im vierten Buch, Kapitel 5, 17. Dort hat Calvin gesagt, alles was früher einmal kostbar, erhaben und herrlich war. Alles, was uns einmal kostbar, erhaben und herrlich war, das muss dem Herrn unterworfen werden. Hier geht es vor allem auch um den zweiten Teil. Das muss dem Herrn unterworfen werden. Es ist genau das Gleiche wie den Blick auf den Herrn ausrichten. Es ihm unterwerfen. Das sind genau die gleichen Dinge. Ich kann auf diese Kostbarkeit selbst gucken und auf mein altes Leben. Oder ich kann es dem Herrn unterwerfen und blicke dann auf ihn. Dann stellt sich für mich die Frage, was macht er daraus, was mir einmal kostbar war? Wir werden erschrecken, wie wenig davon für Gott kostbar ist, was wir als kostbar empfinden. Ich kann dieser Aussage nur voll und ganz zustimmen. Es geht um den Blickwinkel. Und auf den Blickwinkel der Christen, auf ihr altes Leben, Denn im Leben des Christen gibt es ganz andere Dinge, die auf einmal kostbar werden. Diese Dinge müssen in unserem Leben zunehmen, die alten Dinge abnehmen. Denn in dem und folge mir nach ist das wichtigste Wort, diese kleinen drei Buchstaben, mir. Folge mir nach. So viele Christen haben eigene Pläne für ihr Leben. Sie haben auch eigene Interpretationen, versuchen eigene Definitionen, was denn ihr Christenleben nun sei, wie es perfekt ist und wie es eben nicht perfekt ist, wie gehe ich mit schwierigen Aussagen um, ja, mit schwierigen Lebenssituationen, die mein Handeln erfordern, mir vielleicht aber gar nicht gefallen. Vielleicht versuche ich, die Bibel für meine eigenen Ideen anzuwenden und mein Christenleben zu leben. Wenn ich zum Beispiel lese, wir hatten so ein ähnliches Beispiel davon, dass egal wie viel Sünde es gibt, die Gnade immer noch größer ist. Ja? Was mache ich daraus? Lebe ich mein Christenleben? Relativiere ich meine Sünde? Nehme ich sie nicht mehr für ganz so entscheidend? Die Gnade ist ja größer, kein Problem. Ich habe ja noch eine Option, es gibt ja einen Ausweg. Nein, liebe Geschwister, das ist keine Nachfolge, das ist Revolution. Ja? Es gibt natürlich zwei Dinge, die das Christenleben ausmacht, ganz im Kern. Zum einen wird die Sünde dem Christen immer mehr verhasst werden. Vor allem seine eigene Sünde. Er deutet immer weniger mit dem Finger auf andere, aber mehr mit der Faust gegen sich selbst. Nächstenliebe wird zum Reflex und nicht mehr zur Kraftanstrengung. Besonders in Anspielung darauf, dass wir vorher ganz andere Reflexe in unserem Leben haben. Und wir akzeptieren nun einmal die Nächsten. Diejenigen, die Gott vor uns stellt. Und die Frage nach Glaubenswerken stellt sich nicht als Frage, ob oder ob nicht, denn sie sind ein alltäglicher Begleiter des Christenlebens. Gott hat das Leben des Christen so ausgelegt, dass er ständig gute Werke tun wird. Gott selbst gibt ja dazu das Wollen und das Vollbringen. Also ist es völlig egal, wie viel man darin tut, wann und wie und wo und was, wie viel Kraft man hat oder nicht. Kraft hat keinerlei Bedeutung. Denn Gott schenkt nun einmal das Wollen und das Vollbringen. Aber automatisch werden eben diese Werke da sein. Ja, vielleicht soweit nur eine kleine Auswahl von Dingen. Ja, Satan will uns natürlich immer noch davon ablenken und immer wieder verführen, indem er diese guten Dinge als Last beschreibt und uns anlockt, mit Gottes Geduld zu spielen und uns genauso zu verhalten wie ein Unbekehrter. Das ist Satans Wesen. Er ist so. All dies immer wieder so darzustellen, dass einfach die Worte Gottes verdreht werden und sich alles fromm anhört, aber eben nicht fromm ist. Die Worte Gottes sollen uns schwer werden und sollen uns lähmen. Und dem können wir ganz einfach entgegentreten. Alles, was Gott für uns vorbereitet, ist einfach und gut. Auf keinen Fall hängt es von uns ab. Ob es gestartet wird, ob es gelingt. Mein Auftrag dabei ist, wach zu sein, den alten Adam abzuwehren und Jesus nachzufolgen. Mir, ihm nachzufolgen, indem ich auf ihn schaue. Kommen wir zum vierten Punkt und gehen wir in den Versen noch einmal weiter. Haben wir sehr intensiv den Vers 23 gerade auseinandergenommen. Ich habe dir erhofft, dass die Verse 24 und 25 mehr und intensiver durchgegangen werden. Aber ist es nicht so, dass in den Versen genau dies so beschrieben wird? Sind es nicht klare Weckrufe? Wer aus eigener Kraft seine Christenseele formen will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele gar nicht festhält, sondern bereit ist, sie von Jesus formen zu lassen, der lebt, der wird sie bekommen. Es ist eigentlich schade, dass wir oft mit viel zu viel Kraft unsere alte Seele festhalten und zu unserer Wunschseele bauen. Unseren alten Körper halten wir auch gerne fest. Aber hüten wir nicht manchmal mit viel Kraft und Aufwand unsere Adamsseele? Lassen wir eigentlich gerne zu, dass Jesus unsere Seele ganz ausfüllt und uns in sein Bild hineinformt? Oder sind wir eher wie ein bockiges Kind? Vielleicht unterschätzen wir manchmal auch die Bedeutung der Seele. Unsere Seele überdauert immerhin unser irdisches Leben. Das heißt, sie ist also noch da, wenn wir körperlich tot sind. Und diese Seele müssen wir formen. Oder ich will besser sagen, formen lassen. Diese Seele muss bereit sein, Dinge zu tun, die Jesus gefallen, und Dinge zu lassen, die ihm nicht gefallen. Aber die Seele und der Umgang mit der Seele ist extrem wichtig für Christen. Wann immer wir es schaffen können, Schaden von ihr abzuhalten, verschönern wir unsere Ewigkeit. Eine gepflegte, schöne Seele muss aber im Einklang mit Christus sein. Ich muss gerade schmunzeln, wenn ich an schön, und man stellt sich ja optisch was vor, wie stellt man sich nun eine schöne Seele vor? Natürlich immer sprachlich grenzwertig, ja. Aber gemeint ist damit wirklich gepflegt, ordentlich ein Wesen zu entwickeln, eine Seele zu entwickeln, die im Einklang mit Christus ist. Dass wir eben schon der Gärtner einer Orchidee sind, aber eben diese Orchidee, die unser Gärtner in unseren Garten stellt und auch für uns pflegt. Die Welt kann für eine Christenseele nichts bringen. Sie kann keinen guten Beitrag leisten zur Formung einer guten Christenseele. Es klingt hart, aber alle Empfehlungen, die von ihr kommen, sind ohne Gott durchdacht. Selbst wenn sie die gleichen Worte haben, zu dem gleichen Ergebnis kommen, haben sie nicht das gleiche Ziel. Sie haben nicht das Ziel, Gott zu verehren. Deswegen kann dieser Ratschlag nie einen anderen Ratschlag, der im Einklang ist mit Gott, ersetzen. Die Welt kann nicht aufrichtig empfehlen. Sie schaut nicht auf den Himmel, sondern auf die Erde. Wir schauen aber auf den Himmel und auf unsere Himmelsstaatsbürgerschaft. Und dafür tragen wir unser Kreuz. Das war doch das Ziel unseres Kreuzes. Weil unsere Bürgerschaft eben im Himmel ist und nicht hier auf Erden. Kommen wir zum fünften Punkt. Zum letzten Punkt in dieser Liste. Warum soll das alles jetzt Gnade sein? Die Antwort ist im Grunde ganz einfach. Den alten Adam losgeworden zu sein, ist pure Gnade. Wir haben es nicht verdient und wir haben es auch nicht gemacht. Den neuen Adam, also unser Leben mit Jesus, empfangen wir genauso aus Gnade. Wir konnten es nicht, wir haben es nicht gemacht und wir haben es auch nicht verdient. Vielleicht ist es bereits durchgeklungen, aber ich will es noch einmal ganz klar sagen. Unser alter Mensch, der alte Adam, der hat überhaupt keine Chance, sich selbst zu verleugnen. Der beurteilt sich selbst gar nicht so. Es mag komisch klingen, ist aber tatsächlich so. Der alte Adam ist in sich selbst gefangen. Er redet sich sein Leben schön und redet sich glücklich ohne Gott. Was soll er auch tun? Der alte Adam hat ja keine Möglichkeit, außer Selbstverwirklichung. Er wird sein ganzes Leben lang wie in den 80er Jahren, ich weiß nicht, ob ihr Herrn Rossi kennt, meine Generation kennt ihn, ja, so eine Zeichentrickserie, Herr Rossi sucht das Glück. Ja? Genau das ist diese Maschine, in der der Mensch steckt. Jeden Tag wird er nach dem Glück suchen. Er kann auch jedem irgendwie sagen, wie er und sein Leben in Ordnung ist. Der große Christ tut vielleicht genau das Gegenteil. Hoffentlich tut er genau das Gegenteil. Und das ist die Folge der Gnade, die Gott ihm erweist. Er kann sich verleugnen. Ja, er kann sagen, pfui, da ist mein alter Adam durchgebrochen. Weg damit. Stellt euch einmal vor, ein ungläubiger Mensch würde beginnen, sein Leben zu verwerfen. Was soll denn danach kommen? Das gibt es ja tatsächlich, sehen wir auch Menschen, die merken, irgendwas ist nicht in Ordnung. Du hast gar kein Problem mit dieser guten Analyse, aber was kommt denn danach? Endet doch in der Regel mit irgendwelchen extremen Übungen. Selbstkasteiung, Essensprogrammen, innere Reinigung oder das H- und E-Problem, ja, die Lehre der Lehre, vorne mit H, hinten mit zwei E. Ja, ich lehre mich, bis ich leer bin, durch irgendwelche Lehren, die mich lehren. So, für den Deutschkurs. Bringt nichts. Man versucht einfach nur, leer zu sein. Ja, was soll denn auch kommen ohne Gott? Oder noch eine gute Lehre. Ja, Survival of the strongest. Ich merke, da ist das nicht in Ordnung, also muss ich stärker werden. Ja? Survival of the strongest ist das Grundprinzip der Evolution. Der Stärkere siegt. Ja, durchsetzen, Alpha-Tierchen, Alpha-Menschen werden. Ja, das Alpha-Menschen ist im Rudel immer vorne dran. Kann auch so eine Lösung sein. Ja, was soll man denn auch machen? Woher soll es denn kommen ohne Gott? Genau das meint Jesus eigentlich mit der Aufforderung an uns, endlich damit aufzuhören, irgendwas oder die ganze Welt zu gewinnen. Nichts in der Welt ist es wert, dass wir danach streben. Oder es gar behalten sollten und wollten. Ein Christ kann nämlich tatsächlich als Einziger sich selbst verleugnen und sein Kreuz tragen. In den Himmel und in sein Heimatland marschieren. Das geht. Aber es geht eben nur durch und mit und aus der Gnade Gottes. Nur die rettende Gnade Gottes kann einen Menschen so verändern, dass er nichts mehr herbeisehnt, als nur Gott alleine zu gefallen. Paulus wünschte sich auch einmal, von den Lasten der Arbeit und dem körperlichen Leiden loszuwerden. Dann durfte er von Gott erfahren, dass alleine seine Gnade genügt, um 100% glücklich zu sein. Schlüssel zum Glück ist das Erkennen, dass allein die Gnade Gottes glücklich macht. Zu 100% in allem. Und uns befähigt dazu, dass er unser Leben so ausrichtet, dass wir uns verleugnen, dass wir unseren alten Adam loswerden, dass wir unser Kreuz auf sich nehmen, was eben vor uns steht. Manche haben schwierigere Aufgaben zu bewältigen, andere einfachere. Der ganze Stress, das Herumgehetztes der Welt ist weg. Allein die Gnade genügt auch in unserem Leben. Und mir ist dabei so ein Bild vor Augen gewesen. Ich habe mir hier aufgeschrieben und gesagt, deshalb sind manche Wunschzettel von Christen auch leer. Also wenn man sich das mal überlegt, was man so aufschreiben will. Natürlich haben wir alle irgendwelche Vorstellungen, was wir gerne hätten. Aber ist es nicht so, dass wir eigentlich schon alles haben, was wir brauchen? Dass unser Wunschzettel und alles, was wir noch brauchen, durchaus leer sein kann. Denn wir haben ja bereits alles empfangen. Aus dieser Gnade, die Christus für uns in unserem Leben aufgerichtet hat. Alleine die Gnade genügt auch in unserem Leben. Amen.